Wir haben die Geschichte von Petrus schon gehört und ich möchte noch einmal den Bibeltext lesen. Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann: Der hier war auch mit ihnen zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte: Du bist doch auch einer von denen. Petrus widersprach: Das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit: Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch einer dieser Galiläer. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Hahn zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Es ist eine Geschichte von unglaublich großem Mut, aber auch von Scham, von Versagen und davon, nicht einhalten zu können, was man vorher versprochen hat. Es ist eine Geschichte von tiefer Traurigkeit und die Nachgeschichte ist auch eine Geschichte von Vergebung. Diese Erzählung hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Von beiden hat uns Eva vorhin auch erzählt. Und ich beginne mit der Vorgeschichte. Während des Abendmahls wendet sich Jesus ganz plötzlich zu Simon Petrus. Und zwar mit einem ganz verstörenden Satz. Und der lautet: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor du heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Petrus möchte zu Jesus stehen. Er ist mutig und er weiß, was das bedeuten kann. Er weiß, was Jesus vor Augen stehen könnte. Bis ins Gefängnis, bis in den Tod hinein möchte er bei Jesus sein. Aber Jesus kennt ihn besser, als er sich selbst kennt und kündigt ihm an, dass er noch vor dem ersten Hahnschrei ihn dreimal verleugnen wird. Aber das Spannende an dieser Erzählung finde ich, dass Jesus auch schon weiß, dass Petrus wieder zu ihm zurückkommen wird. Das ist ein bisschen wie der Text, den Insa vorhin vorgelesen hat aus dem Buch Jeremia. Auch das ist ein Motiv, das sich ganz häufig in der Bibel ereignet. Da wird angekündigt, ja, da wird etwas kommen. Das ist so schwierig, das wird alles durcheinander bringen. Das wird euch durchschütteln wie Weizen, also wie beim Weizen, wenn man den, die Körner so rausholt, damit die Schalen übrig bleiben. Am Ende seid ihr ganz durchgeschüttelt. Aber am Ende werdet ihr wieder zu mir zurückkommen. Da wird es einmal etwas geben, da werdet ihr vom Weg abkommen, aber am Ende werdet ihr zurückkommen. Nach dem Abendmahl betet Jesus im Garten Gethsemane. Dort wird er dann von den Knechten des Hohepriesters gefangen genommen, verraten durch einen Kuss. Einige Jünger wollen ihnen helfen. Sie zücken die Schwerter, vermutlich auch Petrus. Wir wissen es nicht ganz genau, es steht nicht im Text. Vielleicht war die Situation so chaotisch und unübersichtlich, dass am Ende keiner mehr so recht durchgesehen hat. In einem anderen Evangelium, im Bericht von Johannes, steht sogar, dass ein Jünger davongelaufen ist und ein Wächter hat ihn gepackt an den Klamotten und der Jünger ist dann ohne Klamotten nackt durch die Nacht gelaufen. Ein großes Chaos bricht in dieser Situation aus. Und vermutlich war Petrus einer derjenigen, der weiter zu Jesus stehen wollte. Einer mit dem Schwert in der Hand. Hier im Lukas-Evangelium wird sogar noch erzählt, dass einer der Jünger einem Wächter das Ohr abschlägt. Und nun steht das große Blutbad bevor. Die Situation droht wirklich zu eskalieren. Aber Jesus heilt das Ohr wieder. Und schließlich wird Jesus abgeführt. In diesem Moment steht Jesus zu dem, was er verkündigt hat. Er bleibt bei dem, was er vorher schon immer gelehrt und gepredigt hat. Bei der Feindesliebe, selbst in dem Moment, als er abgeführt wird, in dem Moment, als er sich noch mal hätte retten können, vielleicht weglaufen können, möchte er kein Blutbad und heilt sogar einen seiner Feinde, einen dieser Wächter, der ihn abführt. Und Petrus? Petrus folgt ihm von ferne. Er wollte Jesus nicht aus den Augen verlieren. Er mischt sich sogar unter das Wachpersonal, um zu spionieren. Er setzt sich mitten unter sie am Feuer. Vielleicht dachte er sich, wenn Jesus mich jetzt sieht, dann merkt er, dass seine Leute ihn nicht verlassen haben. Naja, oder zumindest er nicht. Schließlich war er der einzige Jünger, der sich auf den Hof des Hohepriesters getraut hat. Die anderen Jüngerinnen und Jünger sind schon vorher verschwunden und haben die Flucht ergriffen. Petrus ist mutig, aber trotzdem hat er schreckliche Angst. Sie könnten auch ihn gefangen nehmen oder sogar wie Jesus zu Tode verurteilen. Zu der Magd, die ihn als einen der Jünger Jesu erkennt, sagt er: Ich kenne ihn nicht, also ich kenne Jesus nicht. Dabei kannte er Jesus so gut. Hätte er sich zu Jesus bekannt in diesem Moment, hätten die Umstehenden ihn womöglich ergriffen, gefesselt und auch zum Hohepriester gebracht. Nun wäre wieder die Möglichkeit gewesen, abzuhauen, doch wieder entscheidet sich Petrus, da zu bleiben. Noch zwei andere erkennen Petrus als Gefährten Jesus und jedes Mal weist er das weit, weit von sich weg. Sein Herz klopft wie wild. Aber er ist gerade noch mal davongekommen. Durchatmen. Ein Glück. Sein Mut hat ihn nicht ins Gefängnis gebracht. Seine Reaktion zu behaupten, er würde Jesus nicht kennen, ist wohl nur allzu menschlich, allzu verständlich. Angst ist ein Gefühl, das da ist, um uns vor Gefahren zu schützen, damit wir nicht in unser Verderben rennen. Und Petrus hat hier ganz berechtigte Angst. Und vielleicht hat ihm seine Angst das Leben gerettet. Da hört er, wie der Hahn kräht. Und Petrus merkt, wie er seinen Freund verraten hat. Jesus selbst, sein Freund, sein Meister, sein Herr, dreht sich zu ihm um und schaut ihm direkt ins Gesicht. Und da erinnert sich Petrus an die Vorhersage Jesu vor wenigen Stunden, als sie beim Abendmahl zusammensaßen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Noch vor wenigen Stunden wollte Petrus mit Jesus bis in den Tod gehen. Jesus nachzufolgen hieß für ihn, ihm mit seinem ganzen Leben zu Jesus zu stehen. Und jetzt merkt Petrus, dass er sein Versprechen nicht einhalten kann. Sein Versprechen, das er nicht einfach leichtfertig dahingesagt hat. Er hat ja sogar in dieser Situation mit dem Schwert bewiesen, dass er ganz zu Jesus steht. Aber das wollte Jesus ja gerade nicht. Jesus wollte ja gerade nicht, dass es zu einem Blutbad kommt. Jesus sagt, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Petrus kann sein Versprechen nicht wahrmachen. Und in dem Moment schaut Jesus ihn an. In dem Moment erkennt Petrus seinen Fehler. Die Umstände waren gefährlich, na klar. Im Nachhinein würden du und ich vielleicht sagen, völlig verständlich, dass Petrus so gehandelt hat. Doch für Petrus reicht es nicht. Er schämt sich und weint bittere Tränen. In diesem Moment zählt das alles nicht, was Petrus sonst alles Tolles gemacht hat. Man kann dann nicht Bilanz ziehen und sagen, ja, also drei Dinge hast du gut gemacht und jetzt hast du auf der anderen Seite einen Fehler gemacht und dann können wir das ja irgendwie so ausgleichen. Man kann auch nicht sagen, ja, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Manchmal geht eben etwas in die Hose und dann ärgert man sich. Ein Segen, wenn man es wieder richten kann. Es gibt Situationen, da bleibt unser Versagen stehen, als wenn man diesen Moment anhalten würde, als wenn man diesen Moment in Zeitlupe durchlebt. Die Szene friert ein. Da kann das dann nicht wieder ausgeglichen und ausgewogen werden. Da ist keine Verheilung zu sehen, keine Versöhnung möglich. Wie denn auch, Jesus wird am Kreuz sterben. Manchmal ist das Einzige, was man tun kann, Tränen zu weinen. Wenn wir hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückbleiben, wo können wir dann hingehen? Mit wem können wir dann darüber sprechen? Ich denke, ich war nicht in so einer Situation oder einer annähernd vergleichbaren Situation wie Petrus. Aber dennoch bleibt diese Frage, wo kann ich, wo kannst du, wo können wir mit dem, was wir falsch gemacht haben, eigentlich hingehen? Mit wem können wir darüber sprechen? In dem Moment, als Jesus Petrus anschaut, da bricht etwas auf, da gibt es eine Unterbrechung. Endlich fängt Petrus an zu weinen und die Dämme brechen. Endlich ist Raum da, zuzugeben und einzugestehen, was passiert ist. Allzu oft entdecke ich mich und entdecke ich uns dabei, wie wir in Situationen einfach weitermachen. Den Fehler nicht zugeben wollen und nicht innehalten, weder vor Gott zugeben wollen noch vor uns selbst. Und dann ist es wie bei Petrus, der nicht nach dem ersten Mal eben aufhört, also nach dem ersten Mal, als er erkannt wird und sich gegen Jesus wendet, sondern noch ein zweites und ein drittes Mal in diesem Fehler bleibt. Wie eine Art Folgefehler, der nicht einfach aufhört. In der katholischen Kirche gibt es die Tradition der Beichte. Die gibt es in der evangelischen auch. Wir nennen es manchmal oft nicht so, sondern wir sprechen dann von einem Seelsorgegespräch. Aber in der katholischen Kirche gibt es eine Beichte, die man einmal im Jahr mindestens ausführen soll. Heute kontrolliert das keiner mehr, aber früher wurde es tatsächlich mal mit so einem Beichtschein kontrolliert, dass man mindestens einmal im Jahr zur Beichte gegangen ist. Und tatsächlich in diesem Gedanken, dass man einmal im Jahr, also es ist ja eigentlich ein guter Gedanke, dass man einmal im Jahr das Schwere, was einen belastet, loslassen kann. Dass man es einmal im Jahr teilt. Und kontrolliert wurde das früher tatsächlich in der Osterzeit, damit man kurz vor Ostern eben nochmal zur Beichte geht und dann frisch und frei das Osterfest feiern kann. Heute wird es, wie gesagt, nicht mehr kontrolliert, auch nicht in der katholischen Kirche. Und in der evangelischen Kirche, in Freikirchen, ist das auch nicht mehr üblich, weil es so eine, wir haben da so ein falsches Bild von Beichte, dass das etwas ist, was so irgendwie erzwungen ist. Und sicherlich ist es auch nicht immer gut, zu einem Priester oder einem Pastor zu gehen, sondern manchmal tut es auch gut, zu jemand ganz anderem zu gehen, den man vielleicht mehr vertraut. Aber ich denke, der Gedanke, das zu teilen und aussprechen zu können und loswerden zu können, das ist ein ganz toller Gedanke. Ein Gedanke, der uns ganz doll erleichtern kann. Denn wir kennen ja schon auch die Nachgeschichte. Die Nachgeschichte, die sich schon wie ein Rahmen um diese Geschichte bildet. Die Nachgeschichte, die schon beim Abendmahl beginnt, wo Jesus ankündigt, und ich werde dir vergeben. Und später löst Jesus es ein. Ich lese. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Es ist diese nachösterliche Geschichte, die schon in eine vorösterliche Zeit aufblitzt. Jesus wird Petrus vergeben. Und ich glaube, das ist das, was in diesem Moment, als Jesus Petrus anschaut, deutlich wird. Auf Hebräisch, das ist ja die Sprache, die Jesus und Petrus gesprochen haben, beziehungsweise sie haben eher Aramäisch gesprochen, aber auf Hebräisch heißt sehen, ja da, auch erkennen. Also in dem Moment, wo Jesus Petrus ansieht, erkennt er ihn. Und Petrus drückt es dann ja noch einmal aus zu Jesus am Schluss. Jesus, du kennst mich ganz, du erkennst mich, du siehst mich, und zwar so, wie ich bin. Mit all meinen Stärken, mit all dem, den Brüchen in unserem Leben und allem, was nicht gut ist, allem, was auch in Zukunft nicht gut sein wird, wo wir unseren Erwartungen und Ansprüchen nicht gerecht werden. Da dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus uns vergibt. Gott helfe uns dabei, nach diesem Blick von Jesus zu suchen, von diesem Blick gefunden zu werden. Das geschehe dir und mir. Amen.